Ja, also in der letzten Vorlesung habe ich meine Beschäftigung mit dem Thema Natur fortgesetzt, auf eine zunächst von Rousseau unabhängige Weise mit diesem Antaios-Mythos, letzter Sohn der Erde. Sie erinnern sich an die Stellen, also die Beschreibung bei Karl Philipp Moritz, dann die Stellen von Goethe und Emerson, wo man sehen kann, wie und auch in wie verschiedenen Hinsichten diese Figur als ein Sinnbild für die Beziehung des Menschen zur Natur dienen kann. Bis zu welchem Grad diese Beziehung auch als richtiggehende Identifikation gestaltet werden kann. Also ein Fall Goethe zum Beispiel, ne, der so wie sagt, wie Antaios, so stärke auch ich mich mit der Berührung, in der Berührung mit der Natur. Ich habe dann aber Ihnen gesagt, dass das natürlich, wenn man das so erfasst, schon wirklich sehr, sehr trivialisierend ist und dass die originale Geschichte und auch die Beschreibung, die Goethe da für die Anleitung für einen Kupferstich gibt, dass die sehr viel komplexer ist. Und zum Beispiel Emersons Referenz mit diesem Leitsatz Man is the broken giant sehr, sehr viel subtiler und anspruchsvoller ist. Vor allem, habe ich gesagt, macht Emerson klar, dass wenn wir in diesem Bild unsere Beziehung zur Natur, zu der Natur, die uns hervorgebracht hat, darstellen wollen, dass wir uns dann mit der gesamten Konstellation identifizieren müssen, also mit der Verschlingung von Sieger und Besiegten, sterblich, unsterblichem Helden und Sohn der Erde. Alle diese Sachen, was ich jetzt rekapituliert habe, das liegt alles auf einer rhetorischen Ebene. Das ist mir ein sehr, sehr wichtiger Punkt, dass einem klar wird, dass das alles Rhetorik ist. Warum? Weil es hier eben darum geht, eine Auffassung, die man selber hat, durch ein möglichst passendes Bild darzustellen. Das Bild wird genommen, weil es, aus welchen Gründen auch immer, das ist ganz egal, geeignet ist, eine eigene Auffassung, zum Beispiel die Goethes, darzustellen. Was in dem Bild selber drinnen steckt, wie sich das Bild selbst konstituiert hat, das ist ja eigentlich unwichtig. Also wenn man aber bei diesem rhetorischen Gesichtspunkt bleibt, dann ist das eigentlich Interessante ja die aktuelle Botschaft, die damit geschickt werden soll. Also die Botschaft, die solche Leute wie Emerson oder Goethe loswerden wollen. Und da können wir, glaube ich, schon sehen, dass diese Interpretationen das ein bisschen bestätigen, was ich als charakteristisch für das romantische Denken schon in den ersten Stunden skizziert habe, dass die Natur als individuell, einmalig, vielleicht sogar als Person aufgefasst werden soll, vor allem als ein Prinzip der Generation oder der Regeneration und überhaupt nicht als dieser abstrakte Zusammenhang von der Natur, von der Art von Gesetzen, den wir bei Kant kennengelernt haben, oder als dieses Gesetz, das Gott dem Chaos auferlegt, wo wir die Descartes-Stelle dafür genommen haben. Jetzt könnte man natürlich sagen, naja, aber so eine Vorstellung von der Natur als regenerierender, die hat es ja immer schon gegeben und die hat es auch im Spätmittelalter und in der frühen und klassischen Neuzeit neben der Vorstellung der Natur als gesetzlichen Zusammenhang auch immer schon gegeben. Das stimmt. Aber der unterscheidende Punkt ist der, dass in der Romantik diese Beziehung auf die Natur eben nicht mehr nur irgendeine Beziehung ist, in der der Mensch steht oder in deren Rahmen er steht, sondern dass sie ihn schlechthin definiert. Hier ist eben der Mensch einfach nicht mehr primär ein Geschöpf Gottes und durch die Beziehung auf Gott definiert und von Gott geschaffen und in eine Natur gesetzt, die auch von Gott geschaffen ist. Also sozusagen, da gibt es den Schöpfer, da gibt es den Menschen, da gibt es die Natur, da wird er reingesetzt. Sondern jetzt ist der Mensch ein Geschöpf der Natur. Ich werde vielleicht nochmal Gelegenheit haben, ein bisschen darauf einzugehen, inwiefern das ein Punkt ist, der einem ein kleines bisschen die besondere Bedeutung der Philosophie von Spinoza im späten Jahrhundert erklären kann, dass in dieser Philosophie von Spinoza eben so ein Unterschied nicht systematisch gemacht werden kann zwischen Natur und Gott. Aber insgesamt kann man von diesem Komplex so, wie dieser, würde ich sagen, rhetorische Lesart des Antaios, der Antaios-Rezeption, insgesamt kann man da schon sagen, dass das auch wirklich ungefähr dem entspricht, was ich von Rousseau dargestellt habe. Und bei Rousseau ist vor allem auch ganz deutlich die Grundsätzlichkeit, die Radikalität, mit der der Mensch eben als Geschöpf der Natur betrachtet wird und werden muss. Man kann das negativ interessanterweise zum Beispiel auch daran sehen, dass wenn Rousseau, das war ihm auch bewusst, also man kann es auch daran sehen, dass wenn Rousseau so kritisch über die Degeneration des modernen Menschen, über den Verfall, den die Zivilisation anrichtet, nicht der Verfall der Zivilisation, sondern der Verfall, der die Zivilisation ist, wenn er über das spricht, dass er dann immer ganz genau dieselben Begriffe und Kriterien ins Spiel bringt, die in der christlichen Lehre den Sündenfall beschreiben und erklären. Nur dass, also die Hybris und so weiter, nur dass das Gegenüber, das sich vergleichen wollen, besser sein wollen, als man ist, nur dass das Gegenüber bei ihm eben einfach nicht Gott ist, sondern die Natur. Vielleicht abschließend zu dieser Sache noch ein Wörtchen, um die Gegenüberstellung Rousseaus und seines Naturverständnisses und von so jemandem wie Descartes und seinem auf der anderen Seite zu profilieren. Natürlich gibt es auch bei Descartes einen Imperativ von der Art, dass wenn wir verstehen wollen, was ein Mensch ist, dann müssen wir verstehen lernen, was seine Natur ist. Was die Natur ist. Das ist auch bei Descartes so. Und insofern ist auch bei Descartes schon klar, dass da eine Emanzipation der Anthropologie von der Theologie stattfindet. Aber für Descartes bedeutet dieser Imperativ, wir müssen, wenn wir wissen wollen, was ein Mensch ist, nicht sozusagen unsere Seele zu Gott erheben oder sowas und uns von ihm, sondern wir müssen nach seiner Natur fragen. Bei Descartes bedeutet das aber, dass wir ein interdisziplinäres wissenschaftliches Projekt in Angriff nehmen müssen, um die Natur des Menschen zu erkennen. Ein Projekt, in dem Physiologie, Physik, Philosophie, Anatomie und so weiter miteinander verbunden sind. Während der gleiche Imperativ, wir müssen, wenn wir wissen wollen, was ein Mensch ist, nach seiner Natur fragen, der gleiche Imperativ bei Rousseau etwas vollkommen anderes verlangt, nämlich bei Rousseau verlangt, dass man sich als Individuum aus den gesellschaftlichen Zusammenhängen und Zwängen isoliert, dass man sich befreit aus dem gesellschaftlichen Betrieb, sich auf sich selbst und in die Natur zurückzieht und, wie er das ja dann wirklich sehr ausführlich beschreibt, am Ufer eines Sees dem Plätschern der Wellen zu lauschen und sich von den Wellen sagen zu lassen, wer man ist. Oder ein anderer Aspekt, eine Geschichte über die Natur zu erzählen, so wie der zweite Diskurs, eine Geschichte, die die Wahrheit ausspricht, aber damit beginnt, dass man alle Fakten beiseite lässt, wie wir gesehen haben. Also noch einmal, man könnte schon sagen, dass Rousseau in einer gewissen Weise, auch wenn ich immer vorsichtig bin zu sagen, das ist ein romantischer Denker, aber ohne ihn kann man die Romantik nicht verstehen, und das hat eben diesen einen Aspekt, dass man schon hier sehen kann, dass er sowas getan hat, wie die Philosophie zu entwickeln, die zu solchen rhetorischen Figuren wie denen von Goethe oder von Emerson den Hintergrund bildet. Und dann habe ich aber in der letzten Stunde einen großen Unterschied gemacht, versucht Ihnen, darum wiederhole ich das jetzt so ausführlich, damit das noch einmal so klar wie möglich wird, einen großen Unterschied zwischen allem dem, was ich bisher beschrieben habe und was ich sage, das ist die rhetorische Rezeption, und etwas, was ich Tiefenrezeption des Antaios-Mythos genannt habe, wo es nicht mehr darum geht, ihn als ein rhetorisch passendes Bild zu benutzen für die eigene Einstellung, die man schon hat vorher, sondern wo es darum geht, den Mythos als eine selbstständige Wahrheit zu deuten, als eine Wahrheit, die meine Einstellung prägen wird, oder in dem Mythos nach einer Wahrheit zu suchen, die meine Einstellung erst prägen wird. Und in dieser Perspektive geht es dann natürlich um die Frage, wer sind diese Personen wirklich, von denen die Geschichte handelt? Die Erde, Herakles und Antaios, und in welchen Beziehungen sind sie wirklich zueinander gestanden? Wobei wirklich für uns zunächst einmal, da werden Sie aber dann, da mache ich Ihnen dann heute noch einmal einen wichtigen Stufenunterschied klar, zunächst einmal nur bedeutet, in dem größeren Zusammenhang, den der Mythos selber ausspinnt. Also in dem, nicht als dieses Einzelbild von dieser einen Herakles-Geschichte, sondern im großen Zusammenhang, zum Beispiel der Theogonie von Hesiod. Und da, in dem Zusammenhang, habe ich Ihnen dann versucht klarzumachen, dass der Schlüssel das Verständnis des Ausdrucks Sohn der Erde ist. Und dass man den nur, dem nur gerecht wird, wenn man dann, wenn man sieht, dass damit eine gesellschaftliche Organisation als Ganze gedacht wird. Und dass, wenn man den für die klassische Mythologie dann den entscheidenden Einschnitt, nämlich den Sieg der Partei des Zeus über die Söhne der Erde in der Gigantomachie vor Augen hat, dass dann die Antaios-Geschichte durch ihre Einordnung unter die Taten des Herakles einen sehr charakteristischen Stellenwert als Erinnerungsbild bekommt. Der Mythos zelebriert den Sieg über einen, der schon vorher besiegt war, den Sieg über das Opfer sozusagen, als Ersatz für die Erzählung von dem eigentlichen Kampf. Wenn man diese Sache ganz besonders raffiniert, und ich würde sagen, das ist vielleicht auch schon ein bisschen überkandidelt, interpretieren will, dann könnte man Folgendes sagen, dass mit dieser Erzählung einer expliziten, einer ausdrücklichen Nachträglichkeit der Mythos sich selbst an die Stelle der Natur setzt, an die Stelle der Erde setzt. Der Mythos selbst, das Erzählen selbst, setzt sich an die Stelle dieser Instanz Erde. So wie der Sohn der Erde jedes Mal, wenn er im Angesicht der Niederlage seine Mutter berührt, neue Kraft tankt, so bestärkt der Mythos der Olympier jedes Mal, wenn ihr Sieg und ihr Ursprung vergessen zu werden droht, durch Erzählung seine Wahrheit von Neuem. Das ist auf jeden Fall ein wesentliches Element des Mythologischen, dass es durch Erzählung eine Wahrheit schafft. Die Erzählung selbst, die Narration, setzt sich in so einer Geschichte als Erbin der Generation, der Hervorbringung, der Fruchtbarkeit ein. Also ich will gar nichts, es ist nicht meine Kompetenz, Ihnen da irgendwas Wesentliches über das Mythische oder Mythologie zu vermitteln. Ich beschränke mich nur auf diese eine kleine Geschichte, aber unter Einschluss ihrer Position im Gesamtgefüge der klassischen Mythologie, und da halte ich es schon für legitim zu sagen, dass in dieser Geschichte der Mythos in sich selbst, also als von ihm selbst beherrscht, eine Differenz zwischen Erzählung und Nacherzählung artikuliert, und mit dieser Integration in sich selbst, der Differenz von Erzählung und Nacherzählung, beansprucht die generative Kraft der Natur zu beerben. Ich werde immer wieder nacherzählen können. Was das Natürliche, die Naturkraft, personifiziert in diesem Antaios gewesen ist, das wird jetzt verwandelt in die Kraft der Erzählung. Zwei speziellere Punkte dazu. Das eine, eine kurze Bemerkung zu Rousseau. Es ist ganz offensichtlich, dass das eben wirklich für mich auch einen Hintergrund bilden kann zu seinem Projekt, seine Einsicht in die Wahrheiten der Natur in der Form einer Erzählung, einer Geschichte auszusprechen. Dazu muss man aber schon sagen, dass es hier eine Inkongruenz gibt. Hier ist nicht alles so deckungsgleich wie auf jener rhetorischen Ebene, nämlich, dass das Bild, das er von einem harmonisch in die Natur sich fügenden Leben entwirft, da habe ich Ihnen ein paar Stellen aus der Neuen Heloise vorgelesen, dass das sein Licht keineswegs von so einer Phase vor der Gigantomachie empfängt. Seine Fantasien von einem solchen natürlichen Leben sind völlig naiv und ungetrübt patriarchalisch und stellen den olympischen Rahmen quasi überhaupt nicht in Frage. Also der, das Subjekt, von dem da geredet ist, dass es da eingefügt ist in die Natur, das ist ein Hausvater. Ne? Wie das mit den Konflikten in seinem eigenen wirklichen Leben bestellt ist, das ist eine andere Sache. Also da könnte man noch mehr herausholen vielleicht. Aber gerade in dieser Hinsicht, sozusagen der Einbeziehung dieses Bruches, den die Gigantomachie darstellt, da findet in der eigentlichen Romantik eine Entwicklung statt. Für die Romantik, für die eigentliche Romantik wird genau diese Selbsteinsetzung des Mythos an die Stelle der natürlichen Generation, der natürlichen Hervorbringung, da wird genau diese Selbsteinsetzung problematisch. Das ist etwas, was das romantische Denken eben wirklich charakterisiert, dass es sich genau an dieser Einsetzungsstelle, also unter Erhaltung von beiden, so wie quasi an einem Haarriss in einer Architektur situiert. Und das habe ich gemeint, wenn ich sage, dass in der Romantik eben auch noch eine tiefere Rezeption des Antaios-Mythos stattfindet, wo er nicht als Bild fungiert, sondern auch ohne dass er ausdrücklich benannt wäre, eine wirkliche Herausforderung für die Reflexion darstellt. Ein Kontext, den wir wahrscheinlich in diesem Semester nicht behandeln werden, ein sehr faszinierender Kontext, wo man genau das beobachten kann, genau diese Problematisierung, die nicht eine Auflösung ist, die besteht als sozusagen Wahrnehmung so einer Verschiebung. Also ein Kontext, wo man das sehr schön beobachten kann, sind die Auffassungen von Schiller einerseits, Hölderlin auf der anderen Seite in der Frage der Nachahmung der Griechen in der Dichtung und insbesondere die Problematik von Götterferne und Naturanrufung bei Hölderlin. Das ist so ein Komplex, wo das voll sichtbar wird, was ich Ihnen da angekündigt habe. Aber jetzt gehe ich darauf nicht ein, sondern auf einen speziellen Aspekt von dem, was ich Individualisierung der Natur genannt habe, nämlich ein spezieller Aspekt der Individualisierung, nämlich die Weiblichkeit der Natur. Und da beginne ich historisch sehr spät, an einem späten Punkt, und dann gehen wir ein kleines Stück zurück auch wieder, bei der Deutung der Söhne der Erde als Kurzformel für ein ganzes Prinzip gesellschaftlicher Organisation. Das ist eben der Kern dieses Begriffs Mutterrecht, wie ihn Johann Jakob Bachofen geprägt hat. Also das große Werk über das Mutterrecht, also das ist es nicht, das ist, also in Wirklichkeit ist es viel, viel dicker, da sind ein paar so Auszüge drinnen. Das große Werk über das Mutterrecht ist 1861 erschienen. Bachofen hat von 1815 bis 87 gelebt. Und bei ihm ist es jetzt so, also ich habe vorhin gesagt, da kommt es dann darauf an, wer sind die wirklich gewesen? Und ich habe gesagt, wirklich heißt, als was werden diese Personen jetzt jeweils unabhängig in der Mythologie eingeführt, bevor sie noch in dieser Szene mit dem libyschen Ungeheuer sozusagen, dem Herakles begegnet, aufeinandertreffen. Und bei Bachofen finden Sie eine sehr viel extremere Deutung für dieses Wort wirklich, eine radikale Deutung für das Wort wirklich. Nämlich, er fasst diese Konsequenzen, die ich Ihnen da gezeigt habe, die man aus der Geschichte von Gaia, der Titanomachie und der Gigantomachie entwickeln kann, der fasst diese Geschichten und die Konsequenzen, die sich aus ihnen entwickeln lassen, wirklich als Beschreibung einer tatsächlichen versunkenen Realität auf. Das ist das Prinzip bei Bachofen. Er fasst das, wo ich Ihnen gesagt habe, na, wenn das so ist, dann kann man sich denken, wie schaut so eine Gesellschaft aus, das ist ja alles nur ausgedacht. Bachofen sagt, diese Beschreibungen geben das her, daher war das auch einmal wirklich. Wir dürfen diese Mythen nach seiner Auffassung nicht als bloße Erdichtungen, wir müssen sie als Beschreibungen lesen. Es hat eine solche Welt wirklich gegeben. und sie ist vergessen worden, weil sie abgelöst wurde und verdrängt wurde von einer anderen, von der patriarchalischen Kultur. Und ihre Spuren sind eben nur in diesen sogenannten vorklassischen Mythen, also die nicht zu dem Standard des olympischen Sagenkreises gehören, in diesen vorklassischen Mythen enthalten und in schwer deutbaren materiellen Überresten von vorklassischen Kulturen. Er hat da so eine dreistufige Kulturtheorie vertreten, also Kultur als Gesellschaftstheorie eigentlich. Okay, auf das komme ich dann vielleicht auch noch einmal ein bisschen deutlicher. Aber man muss den Bachofen wirklich auch verstehen, abgesehen von dieser Matriarchatstheorie als solcher, als einen der Pioniere, sozusagen der, der Sozialanthropologie und vor allem der Einbeziehung des Verwandtschaftssystems in die Sozialanthropologie. Des Geschlechterdenkens in die Sozialanthropologie. Also er hat so eine dreistufige Kulturtheorie als gesellschaftliche Theorie verstanden, vertreten. Am Ursprung ist ein Chaos. Was ist ein Gesellschaft? Was ist ein Chaos gesellschaftlich? Gesellschaftlich ist ein Chaos ein Zustand totaler Promiskuität. In dem alle Frauen mehrere Männer, alle Männer mehrere Frauen haben und in dem es keine systematische Zuordnung und auch keine Möglichkeit der systematischen Zuordnung der Nachkommenschaft zu Vätern gibt. Wo aber im Prinzip, das Grundprinzip der Erzeugung von Nachkommenschaft und der Vereinigung von Männern und Frauen im Prinzip eigentlich die Vergewaltigung ist. Also die totale Promiskuität. Und dann gibt es eine zweite Kulturstufe, das ist das, was er Matriarchat nennt und was wir das letzte Mal ein bisschen beschrieben haben, wo eben sozusagen diese spätest geborenen Regel gilt, wo alle Nachkommenden, männlichen Nachkommen, diejenigen, die schon eine Vaterposition haben, entmachten. Und diese Form wird dann wieder abgelöst durch das Patriarchat. Eine Ablösung, die Bachofen beschreibt als Sieg des Geistes über die Natur. Also die Ablösung einer solchen matriarchalischen Ordnung durch die patriarchalische ist ein Sieg des Geistes über die Natur. Es hat mal jemand gesagt, ich weiß nicht, ob das nicht der Walter Benjamin war, aus dem ich dort dann auch noch mal ein bisschen was vorlesen werde, dass man spürt, dass sozusagen die Liebe und die Neigung Bachofens dem Matriarchat gilt und seine ganze Forschung und das Ziel, das Beweisziel sozusagen, die Überlegenheit des Patriarchats, also sozusagen eine innere Spannung. Ich lese Ihnen da ein paar Stellen vor aus dem Bachofen. Also zum Beispiel in der Vorrede schon zu der Mutterrechtsabhandlung, ganz wichtig, die mythische Überlieferung als der getreue Ausdruck des Lebensgesetzes jener Zeiten, als wahre, durch hohe Zuverlässigkeit gekennzeichnete Geschichtsquelle, muss der Mythos genommen werden. Also die Mythen müssen als wirklich wahre, zuverlässige Geschichtsquellen verstanden werden. Und nicht bloß sozusagen, wir haben da diese dichterischen Werke und das sind gewisse Sachen, da kann man sich vorstellen und dann kann man sich imaginieren und so weiter, sondern das sind Zeugnisse von wirklichen Vorgängern und Zuständen. Die Fremdartigkeit und Seltsamkeit dieser Bruchstücke von sogenannter vorklassischer Mythologie, zum Beispiel bei Hesiod, aber auch in anderen Quellen, die Seltsamkeit, sagt er, ist ein positives Indiz dafür, dass das Realitäten sind. Also kann man ja wirklich auch sehen, wenn bei Homer oder bei Hesiod oder bei anderen diese Geschichten auftauchen über die Gaia und über den Eros und über diese Urteilung und so, dass die dann einen ganz anderen Status haben und wirklich ganz anders wirken als die Geschichten, die dann über die Family von Zeus erzählt werden. Diese Eifersuchtsgeschichten und so weiter und Vater-Sohn-Auseinandersetzungen, die es dort dann gibt. Er sagt, die Fremdartigkeit ist ein Zeugnis dafür, dass es das wirklich gegeben hat, weil der patriarchalische Mythos nicht selbst diese Erscheinungen erfunden haben kann, weil ihm die ja widersprechen. Nicht? Also er geht davon aus, dass der Mythos sozusagen in sich, jeder Mythos in sich eine Tendenz zur Konsistenz hat und wenn es da solche Stückchen gibt, die da nicht reinpassen, dann hat er die nicht selber erfunden. Man erfindet nicht, wenn man eine Geschichte erzählt, selber was, was ihr widerspricht. Ne? So ungefähr. Oder eine andere Stelle, die gynäkokratische Kultur zeigt die Einheitlichkeit eines herrschenden Gedankens, ein Prinzip, nicht? Das ist dieses spätest geborenen Prinzip, eines herrschenden Gedankens in besonders hohem Grad. Der Prinzipat des Muttertums in der Familie kann als eine vereinzelte Erscheinung gar nicht gedacht werden. Das ist etwas, was ich Ihnen auch schon letztes Mal versucht habe, so auf einer systematischen Ebene klarzumachen. Wenn das so ist, dann ist das eine Gesellschaft, die ist durch und durch davon bestimmt, von dieser Vorstellung. Dann lese ich Ihnen noch eine Stelle vor, die auch auf etwas zurückverweist, was ich Ihnen letztes Mal erzählt habe, diese Sache mit der Gleichheit. Ja? Ja?
Wenn Sie bei dem zweiten Punkt, da macht er das ab, von diesem Kreislauf sprechen, also die Entmachtung des Vaters vom Sohn,
ja.
Könnte das gewissermaßen auch irgendwie einen Zusammenhang mit der doppelten Bedeutung des griechischen Arche haben? Weil das kann ja in Bezug auf Matriarchat ja auf der einen Seite das Herrschen bedeuten, auf der anderen Seite aber auch die Genese.
Den Ursprung, ja, das kann ich nicht sagen. Also das kann ich nicht sagen, weil da müsste man ja auch wieder die Frage, also da bin ich zu wenig, da bin ich überhaupt nicht Philologe. Also, weil natürlich kann man über die Vieldeutigkeiten des Ausdrucks Arche in der Philosophiegeschichte eine ganze Menge sagen, aber was ich da sagen könnte, und auch das nur sehr, sehr schlecht und unvollkommen, das bezieht sich auf eine völlig andere Situation bereits. Das bezieht sich ja bereits auf eine Situation, das würde sich beziehen auf eine Situation des Übergangs von der vorsokratischen zur klassischen Philosophie. Und da reden wir ja von was anderem, was da schon längst versunken ist. Also das weiß ich nicht. Und ich habe bei Bachofen selber, kann ich nicht sagen, dass ich da was gefunden hätte, was Ihre Frage beantworten würde. Aber ganz, ganz wichtig ist natürlich der systematische Unterschied. Das ist schon ein entscheidender Punkt, dass sozusagen, wenn Arche als Ursprünglichkeit, aber das ist eben Ursprünglichkeit, das heißt eben noch nicht das, was eben für die Erde charakteristisch ist, dass sie eben generiert, dass sie was hervorbringt. Na? Und eben nicht das zuerst kommen. Nicht? Und das Herrschen ist auch was anderes. Also was ich Ihnen versucht habe, letztes Mal zu erklären, ist, dass sich in so einer Gesellschaft eben der Bereich sozusagen des Kampfes um die Herrschaft von dem Bereich, der die wirkliche gesellschaftliche Stabilität ausmacht, tendenziell trennt. Und dass sich das auch nach den Geschlechtern trennt. Das eine Business erledigen die Männer, die hauen sich gegenseitig die Schädeln ein. Und das andere Business erledigen die Frauen, die sorgen dafür, dass die Gesellschaft noch dieselbe bleibt. Sozusagen, ja, die Identität über die Zeit dieser Gruppe oder dieses Clans oder so. Dann habe ich Ihnen dann noch was gesagt zu dem Thema, dass das tendenziell eine Gesellschaft der Gleichheit ist. Da sagt er auch was dazu. Aber gut, das brauche ich jetzt nicht vorlesen, ich spare mir ein bisschen Zeit, wenn ich Ihnen das nicht... Dann sehr, sehr wichtig, dass er auch natürlich sich dauernd sozusagen mit dieser Ablösung, nicht? Wie ist dieser Prozess des Versinkens dieser Kultur? Wie kann das vergessen? Wie geht das vor sich, dass diese Kultur verschwindet und dass es uns heute so anstößig erscheint, überhaupt daran erinnert zu werden? Feindlich steht dieser Welt die des Hellenismus gegenüber. Mit dem Prinzipat des Muttertums fallen zugleich seine Konsequenzen. Die Entwicklung der Paternität rückt eine ganz andere Seite der menschlichen Natur in den Vordergrund. Ganz andere Lebensgestaltungen, eine neue Gedankenwelt knüpft sich daran. Herodot erkennt in der ägyptischen Zivilisation den geraden Gegensatz der griechischen, zumal der attischen. Dieser gegenüber erscheint ihm jene, nämlich die ägyptische, als verkehrte Welt. Hätte der Vater der Geschichtsschreibung in gleicher Weise die zwei großen Perioden der griechischen Entwicklung nebeneinander gestellt, von denen hat er die erste vergessen, so quasi, ihr Unterschied würde ihn zu ähnlichen Ausdrücken des Staunens und der Überraschung fortgerissen haben. Also Herodot hätte, wenn diese Epoche nicht sehr schnell zu einer Vergessenen geworden wäre, über die eigene Vergangenheit sozusagen genauso gestaunt und sie genauso als eine verkehrte Welt betrachtet, wie die der Ägypter als eine verkehrte Welt betrachtet hat, weil ja dort die ganze Bildung wesentlich auf den Mutterkult, auf Isis Vorrang vor Osiris gründet. Also sie konnten in was anderem, sie konnten nicht ihre eigene Vergangenheit als eigene Vergangenheit sehen, sie wollten nicht, sie konnten nicht, das ist eine Vergessensleistung, aber in etwas anderem konnten sie diese Welt sehen und konnten sie als eine verkehrte Welt sehen. Und, was ich Ihnen letztes Mal versucht habe zu erklären, sie konnten es sich auch in so einem Erinnerungsbild wie dieser Antaios-Geschichte noch vergegenwärtigen. Aber nicht als ihre eigene wirkliche Vergangenheit, als das, was wir selbst gerade noch waren. Man ist entweder Sohn eines Vaters oder Sohn einer Mutter in dieser Gegenüberstellung, wenn man den Begriff sozusagen systematisch in dieser, wie ich gesagt habe, dynamischen Bedeutung des Ausdrucks Sohn der Erde versteht. Und so muss man sagen, sind wir alle Söhne von Vätern und in 3-4 Generationen werden alle, wird der Ausdruck Sohn uninteressant sein und man wird einfach Sohn oder Nachfahr von irgendwas sein, wenn sich die Reproduktionsmedizin so weiter entwickelt, wie sie das tut. Man wird sozusagen in dem Sinn kein Geschlecht mehr haben brauchen, wie das bei Bachofen der Fall ist. Ein wichtiger Punkt ist, dass er so dann ein bisschen differenziert oder eben einer Maschine. Ne? Also ich habe ja auch, okay, also was hier ganz interessant ist, das sind so, was hier ganz, da gibt es natürlich viele Sachen in unserer aktuellen Kultur, auf die man da sozusagen Seitenblicke werfen könnte. Eben einerseits diese Geschichte mit der Reproduktionstechnologie und andererseits die Roboterfantasien. Ne? So, man könnte dann auch Nachkomme einer Maschine sein oder sowas. Ganz wichtig ist, dass, oder sagen wir nicht unwichtig ist, dass er diese dreistufige Theorie, dass er das schon auch ein bisschen differenzierter sieht, nämlich dass er an zwei verschiedenen Übergangsstellen, sozusagen einen Begriff einführt und sehr stark benutzt. Das ist der Begriff des Amazonentums. Und zwar in diesen beiden, Stadien, wo das Amazonentum eine Rolle spielt, nach seiner Auffassung, spielt es nicht die gleiche Rolle, sondern quasi eine entgegengesetzte Rolle. Das Amazonentum spielt, könnte man sagen, zunächst mal eine fortschrittliche Rolle im Übergang von diesem Promiskuitätszustand in den Zustand des Mutterrechts. Die Frauen, sozusagen, der Übergang zum Mutterrecht setzt eine Phase voraus oder der beinhaltet eine Phase, in der die Frauen sich als Kämpferinnen organisieren. Und wenn sie sich als Kämpferinnen organisiert haben und aus diesem Zustand sozusagen der permanenten Unsicherheit, in diesem Zustand permanenter Unsicherheit sozusagen eine Struktur geschaffen haben, dann ist ein nächster Schritt der sozusagen der Einführung oder der Durchsetzung der Grundregeln, die das Matriarchat eben ausmachen. Ja? Das klingt irgendwie ganz, also in dieser Gesamtfantasie, die da entwickelt wird, ist das auch nicht anstößiger als irgendwas anderes. Interessant ist nur, dass im Übergang von der mutterrechtlichen zur patriarchalischen Organisation noch einmal das Amazonentum eine Rolle spielt, und zwar als Degenerationserscheinung der matriarchalen Kultur. Und da hat er so eine eigene Theorie, aber das kann ich Ihnen jetzt wirklich nicht nicht ausführlich erklären, sondern nur ganz schematisch, da hat er seine eigene Theorie, dass der Dionysos-Kult sozusagen insofern eine besondere Rolle spielt beim Übergang von der matriarchalischen zur patriarchalischen Kultur, als der sozusagen ein bereits wieder sich entwickelndes Amazonentum, aber das als Verwilderung, das ist jetzt Verwilderung und Degeneration des Matriarchats, sozusagen ausnutzt, als Hebel benutzt, um in der Begeisterung dieser wilden Frauen, die ihn da begleiten auf seinen Zügen durch Asien und so weiter, und die da die Länder terrorisieren und ihre Orgien feiern und so weiter, dass das sozusagen der Hebel ist, wie aus dem Matriarchat wieder so eine, wie aus dem Matriarchat heraus so eine Staatengründung dann. Also es gibt ja auch dieses staatengründenden Aspekt, des Dionysos erfolgen kann und in der sich dann das Patriarchat einrichtet. Das ist ein sehr, sehr, sehr wichtiger und interessanter Punkt, auf den ich später noch einmal zurückkommen werde. Also ein paar andere Sachen. Eine sehr berühmte Geschichte von Bachofen, der in die Welt gesetzt ist nicht ganz der richtige Ausdruck, weil das ja alles sozusagen Interpretation, vor allem Überinterpretation von irgendwelchen Versatzstücken ist. Aber eines der berühmtesten Bilder, das mit seinem Namen verbunden wird, ist ja das von dem Baum, nicht? Also das Bild von dem Baum. Also ich lese Ihnen eine Stelle vor, die sozusagen jetzt wirklich die Aussage enthält: Der Vatersohn, also wer Sohn eines Vaters ist, der Vatersohn hat eine Reihe von Voreltern, die kein sinnlich wahrnehmbarer Zusammenhang verbindet. Der Muttersohn durch die verschiedenen Geschlechter hindurch immer nur eine und dieselbe Ahnin, die Urmutter Erde. Und auf dieses Verhältnis zwischen Vatersohn und Muttersohn, der Vatersohn, der sozusagen im Prinzip sozusagen sich seine Väter ja zusammensuchen muss, seine Vorfahren zusammensuchen muss, im Gegensatz zu dem Muttersohn, dem seine eine Mutter, die Erde, immer präsent ist, das wird ihm dargestellt durch das Bild vom Baum. Die matriarchalische Kultur, die Männer sind die Blätter, aber die Blätter zeigen nicht Blätter, sondern die Blätter werden grün, fallen ab, werden kompostiert, so quasi. Was immer da bleibt, ist der Stamm, das ist der Baum, das ist die Natur. Das ist ein Bild, das sehr, sehr stark gewirkt hat bei allen späteren Bachofen-Begeisterten und Bachofen-Rezipienten, auch noch im frühen und weit bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts, dieses Blättergleichnis. Noch eine Stelle, die noch einen zusätzlichen Zusammenhang aufzeigt: Weiblichkeit, Natur, Animalisches. Solange die Religionsauffassung in dem tellurischen Stoff den Sitz der zeugenden Kraft erkennt, so lange gilt das Gesetz des Stoffes. Gleichstellung des Menschen mit der unbeweinten, niedern Schöpfung und Mutterrecht in der menschlichen wie in der tierischen Zeugung. Wird aber die Kraft von dem Erdstoff getrennt und mit der Sonne verbunden, da haben Sie eine rationale Version des. Das ist das, was der Antaios-Mythos in ein Bild fasst. Ne? Wird aber die Kraft vom Erdstoff getrennt und mit der Sonne verbunden, das ist auch sehr wichtig, Sonne, so tritt statt mit der Erde und mit dem Dunklen und mit der Nacht, so tritt ein höherer Zustand ein. Das Mutterrecht verbleibt dem Tier. Die menschliche Familie geht zum Vaterrecht über. Zugleich wird die Sterblichkeit auf den Stoff beschränkt, der in den Mutterschoß, aus welchem er stammt, zurückkehrt. während der Geist durch das Feuer von des Stoffes Schlacken gereinigt, zu den Lichthöhen, in denen Unsterblichkeit und Unstofflichkeit wohnt, sich emporschwingt. Ja, da sehen Sie, dass er auch natürlich in den zweiten Aspekt seines Denkens eine gewisse Poesie investiert hat, also in diese Affirmation des Übergangs vom Mutterrecht zum Patriarchat. Das Prinzip des Ackerbaus ist das der geordneten Geschlechterverbindung. Beiden gehört das Mutterrecht. Zu beiden gehört das Mutterrecht. Also, ich lese dann später noch eine sehr, sehr wichtig natürlich, für unseren Zusammenhang ganz wichtig, dass die Fruchtbarkeitsgöttin schlechthin Demeter in der Mythologie auch manchmal den Namen Antaia führt. Also genauso wichtig wie diese eine Stelle, wo er da sagt, wenn die Kraft von der Erde gelöst wird, dann strebt sie dann nach oben zur Sonne hin. Nicht? Dann wird die Sonne das Symbol der Kraft und nicht mehr die Erde. Bachofen hat sich im akademischen Bereich ja primär, also Bachofen war ein Rechtshistoriker eigentlich. Er hat über römisches Recht dissertiert und hat im Alter von 25 Jahren eine ordentliche Professur für römisches Recht in Basel erworben. Die hat er charakteristischerweise, glaube ich, innerhalb von einer Woche wieder zurückgelegt, weil er sozusagen sich nicht dadurch irgendwelche Regeln gebunden fühlen wollte. Er hat es nicht notwendig gehabt. Sozusagen, er wollte nur zeigen, dass er es eben... er hat als Privatgelehrter weitergearbeitet. Und diese Tatsache, dass er sich da so ausgeklinkt hat und dass er eben eigentlich ein Römischrechtler gewesen ist, ein Rechtshistoriker gewesen, das ist sicher auch ein Faktor, der dazu beigetragen hat, dass diese Theorien über das Mutterrecht und seine anderen Veröffentlichungen über antike Mythologie von den Philologen, von den Fachvertretern, von den klassischen Historikern eben lange Zeit ignoriert und im Großen und Ganzen eigentlich hauptsächlich belächelt und veralbert worden sind. Einfach nur aus dem Lesen und Interpretieren von literarischen Texten Schlüsse auf reale historische Vorgänge zu ziehen, also gewissermaßen, was noch ärger ist in Wahrheit, nicht? Komplementär zu Rousseau, das Komplement ist noch viel ärger, nicht? Während Rousseau sagt, ich lasse die Fakten weg und erzähle eine Geschichte, macht er das umgekehrt, er nimmt eine bereits erzählte Geschichte und versucht, aus ihr Fakten herauszudestillieren. Das hat man als amateurhaft betrachtet in einer Zeit, wo ja vor allem in den historischen Wissenschaften vielleicht viel mehr als in der Naturwissenschaft, das ist eine große optische Täuschung, der wir da oft erlegen, in den historischen Wissenschaften, in den Geisteswissenschaften der Positivismus seinen großen Siegeszug angetreten hat. Und so erklärt sich, dass die wirklich massive und explosive Wirkung Bachofens erst sehr, sehr spät im Grund, Jahrzehnte nach seinem Tod, um die Jahrhundertwende herum eingesetzt hat. Man darf aber nicht vergessen, dass das, was er ursprünglich studiert hat, sein ursprüngliches Studium, noch vor der Rechtsgeschichte, die alte Geschichte gewesen ist. Also in Wirklichkeit ist er schon, hat er schon über eine professionelle Kompetenz verfügt. Allerdings hat er auf diesem Gebiet erst sehr spät was publiziert. Also mit 25 war er Professor für römisches Recht, aber seine erste Publikation zur antiken Geschichte hat er erst mit Mitte 40 geliefert, 1859, eine Abhand, ein Versuch über die Gräbersymbolik der Alten. Das ist so einer von diesen Bereichen, aus dem er auch aus materiellen Überbleibseln alter Kulturen sozusagen Indizien dann für diese Mutterrechtstheorie gezogen hat. Ein Autor, der sich schon relativ früh positiv auf Bachofen bezogen hat, mit sehr großer Wirkung übrigens auch, war Friedrich Engels. Ich lese Ihnen eine Stelle, könnte man mehrere Stellen finden, aber ich lese Ihnen eine relativ charakteristische Stelle vor aus dem Ursprung der Familie, also Ursprung der Familie des Privateigentums und des Staats 1884. Das Studium der Urgeschichte dagegen führt uns Zustände vor, wo Männer in Vielweiberei und ihre Weiber gleichzeitig in Vielmännerei leben und die gemeinsamen Kinder daher auch als ihnen allen gemeinsam gelten. Zustände, die selbst wieder bis zu ihrer schließlichen Auflösung in die Einzelehe eine ganze Reihe von Veränderungen durchmachen. Diese Veränderungen sind derart, dass der Kreis, den das gemeinsame Eheband umfasst und der ursprünglich sehr weit war, sich mehr und mehr verengt, bis ihm schließlich nur das Einzelpaar überbleibt. Der amerikanische Anthropologe Lewis Henry Morgan hat auf diese Weise die Geschichte der Familie rückwärts konstruiert, das ist immer noch Engels, und kommt in Übereinstimmung mit der Mehrzahl seiner Kollegen auf einen Urzustand, wo unbeschränkter Geschlechtsverkehr innerhalb eines Stammes herrschte, sodass jede Frau, jeden Mann und jeder Mann, jeder Frau gleichmäßig gehörte. Von einem solchen Urzustand ist schon seit dem vorigen Jahrhundert gesprochen worden, aber nur in allgemeinen Redensarten. Erst Bachofen, und es ist dies eines seiner großen Verdienste, nahm ihn ernst und suchte nach Spuren dieses Zustandes in den geschichtlichen und religiösen Überlieferungen heute. Und so weiter, Bachofens Verdienst besteht eben darin, diese Frage in den Vordergrund der Untersuchung gestellt zu haben. Und dann setzt er hinzu, es ist neuerdings Mode geworden, diese Anfangsstufe des menschlichen Geschlechts wegzuleugnen. Man will der Menschheit diese Schande ersparen. Aus sowas hervorgegangen zu sein, also das wäre sozusagen neben der Beleidigung, neben den Beleidigungen durch Freud und Marx und, so, und Nietzsche sozusagen noch eine vierte Beleidigung durch Bachofen. Das ist aber schon auch wirklich ein Motiv, das die Rezeption Bachofens lange Zeit begleitet hat, die Empfindung dieses Schändlichen. Es gibt natürlich auch eine ganze Menge Resonanzen in der Ethnologie, also zum Beispiel bei James George Frazer im Golden Bow, da gibt es eine ganze Menge relativ ausführlich Stellen, die auf solche, das ist später als Bachofen, auf diese mutterrechtlichen Strukturen eingehen. Lese ich Ihnen auch nicht. Also, three gods, Adonis, Attis, Osiris, they did not stand by themselves. The mystical personification of nature, of which all three were in at least one aspect the product, required that each of them should be coupled with a goddess. And in each case, it appears that originally the goddess was a more powerful and important personage than the god. Ne? Und dann macht er da so einen fundamentalen Unterschied zwischen zwei Typen von sozialen Systemen. The social system, which traces descent and transmits property through the mother alone, may be called motherkin, while the converse system, which traces descent and transmits property through the father alone, may be called fatherkin. Also da sieht man schon, das ist ein relativ frühes Zeugnis und da finden Sie auch eine Menge so Mytheninterpretationen und auch so Sachen mit den Bäumen und diese Geschichten, die bei Bachofen eine Rolle spielen, sehr, sehr ausführlich dargestellt. Aber wie gesagt, die große Zeit der Bachofen-Rezeption beginnt erst um die Wende zum 20. Jahrhundert und zwar recht eindeutig datierbar mit der Bachofen-Lektüre von Ludwig Klages. Klages war einer der wichtigsten und zurzeit wahrscheinlich wohl der berühmteste Exponent einer Richtung, die man damals schon und auch heute vor allem Lebensphilosophie nennt. Ein ganz typisches Exemplar, Klages, ein ganz typisches Exemplar einer spätest Romantik, die sich dann auch sehr, sehr tief in den Nationalsozialismus verstrickt hat. Eine sehr unrühmliche Gestalt, eine richtige Blut- und Bodenphilosophie eigentlich, was der in die Welt gesetzt hat. Ich lese jetzt etwas vor, ich weiß nicht, ob jemand von Ihnen mal ob dieses Gespräch gehört hat, das ich da mit meinem Kollegen Herrn Steitzinger geführt haben, und das in der Audiothek unter dem Titel, weiß ich, wie heißt das, Leben, Jugend, Romantik, Jugend und Philosophie geführt habe. Da haben wir so ein bisschen, der Herr Steitzinger kennt sich da wirklich gut aus in diesen Zusammenhängen über Lebensphilosophie. Da sind wir auf das ein bisschen gekommen. Tangential werde ich da jetzt auch noch was dazu sagen. Ich lese Ihnen jetzt was vor aus einem Brief aus dem Jahr 1899. Da sagt Klages, dass er nun, also ich glaube, der ist so, wann ist der gestorben? Der ist erst in den 50er Jahren oder was, des 20. Jahrhunderts gestorben. Ich lese Ihnen was vor aus einem Brief, wo er sagt, dass er jetzt auf Anregung eines Freundes, eines gewissen Alfred Schuler hin, Persönlichkeiten und Figuren wahrzunehmen beginnt, Zitat, für die zuvor mein Auge noch blind gewesen, seherische Größen aus dem vorsokratischen Schrifttum der Griechen, Nietzsche, den Bringer der Philosophie des Orgiastischen, allermeist jedoch, wovon wir wenigsten unter anderem Stern, die fremde Erneuerung, Bachofen aber die verspätete Erfüllung war, die von schwärmenden Ahnungen flackernd erhellt der Spätzeit jenes kurzen Traumerwachens der germanischen Seele, das man missverstehend Romantik nennt. Also steht da auch schon diese Verbindung her, nicht, wie ihn das beeindruckt hat. Und er ist zum größten, zum entscheidenden sozusagen Propagator von Bachofen geworden. Und diese Tatsache, dass Klages sozusagen der Bachofen, die Bachofen-Promotion so stark charakterisiert, das ist auch etwas, was der Bachofen-Rezeption natürlich sehr, sehr geschadet hat. Das ist eine ganz furchtbare Verquickung geworden. Auf diese Art und Weise, in dieser Tonart, die Sie da in diesem Brief sehen, hat Klages sehr erfolgreich für Bachofen Reklame gemacht, zunächst in einem Freundeskreis, der sich genannt hat die Kosmiker. Ich weiß nicht, ob Sie da schon mal was davon gehört haben. Das ist so eine Gruppe gewesen, die eine relativ kurze Zeit, so um die Jahrhundertwende, bestanden hat, zu der Stefan George und Karl Wolfskehl gehört haben und auch dieser Schuler. Und aus dieser Gruppe ist dann der George-Kreis hervorgegangen. Das war dann so eine Trennung, die da stattgefunden hat und wo Wolfskehl und Schuler dem George nachgefolgt sind und Klages sozusagen eher übergeblieben ist. Dem Klages ist, wie Sie am Ende des Zitats hören konnten, das Wort Romantik verdächtig. Aber das betrifft nur das Wort. Man findet auch wirklich Belegstellen, wo man sehen kann, dass er das Wort nicht mag. Und zwar einfach deswegen, weil es eine Assoziation mit dem Romanischen auslöst. Nicht die Sache. Die Sache ist okay, wenn man erkennt, dass sie im Wesentlichen was Germanisches ist. Und in der Phase dieser Rezeption durch den Klages, da wird eigentlich erst die Zuordnung Bachofens zur Romantik sichtbar. Also die Rezipienten bis dorthin, die haben den sozusagen nicht so sehr als einen Dichter oder als, wie heißt das, schwärmende Ahnungen flackernd und so gesehen, sondern die haben den als einen gesehen, der da eine wissenschaftliche Proposition macht, und da ist man entweder dagegen, wie die meisten Fachleute in der alten Philologie, oder man ist dafür, wie Engels oder viele Ethnologen, die davon inspiriert gewesen sind. Verstehen Sie? Aber durch den Klages ist er da so in so eine ideologische Perspektive gerückt worden. Und ein sehr, sehr guter Zugang, wenn Sie sich für diesen Komplex dieser Rezeption und der Verschiebungen in dieser Rezeptionsgeschichte interessieren, ein sehr, sehr schöner Zugang ist ein Aufsatz, den Walter Benjamin Mitte der 30er Jahre geschrieben hat, in französischer Sprache. Der Aufsatz ist auch nicht publiziert worden zu seinen Lebzeiten. Der ist den wollte er publizieren in der in der Nouvelle Revue Française und die haben ihn nicht genommen. Also das ist liegen geblieben. Das ist erst sehr viel später dann mal übersetzt worden. Also der, das ist sehr interessant, da müssen Sie auch die Zeit berücksichtigen. Das ist eine Zeit, also Mitte der 30er Jahre, wo Benjamin schon längst hinaus war über seine eigene über sein eigenes Engagement in der Jugendbewegung und seine Affinitäten zu dem Georgi-Kreis. Das ist alles abgebrochen mit dem, also wirklich Affinitäten zu dieser Geisteswelt hat er eigentlich nur bis zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs gehabt. Und das war dann vorbei. Aber das ist sehr interessant für die Lektüre von diesem Text, dass der eben so viel später, 15 Jahre später mindestens geschrieben ist. Und er beschreibt der Bachofen ganz einfach als einen Propheten. Fängt damit an, dass er sagt, so eine typische Benjaminsche Wendung. Es gibt wissenschaftliche Prophetien, die sich leicht von wissenschaftlichen Voraussagen unterscheiden lassen. Letztere umfassen exakte Voraussagen innerhalb der naturgesetzlichen Ordnung. Die wissenschaftlichen Prophetien verdienen ihren Namen deshalb, weil ein mehr oder weniger geschärftes Gespür für das Kommende Untersuchungen antreibt, die von sich aus keineswegs aus dem allgemeinen Rahmen der Wissenschaft heraustreten. Und er vergleicht da den Bachofen mit dem Alois Riegel, der einer seiner großen Heroes war, dieser Wiener Kunsthistoriker Alois Riegel, mit dem Buch über die spätrömische Kunstindustrie. Und da lese ich Ihnen jetzt mal was vor, was er da schreibt. An derartige Beispiele, wie eben den Riegel, muss man sich erinnern, wenn man die seit kurzem zu beobachtende Rückwendung zu Bachofen verstehen will. Also nimmt er schon darauf Bezug, dass der Bachofens Ruhm erst spät einsetzt, nicht Rückwendung, zu Bachofen verstehen will. Lange bevor archaische Symbole, Fruchtbarkeitsriten, Ahnenkulte und Totenmagie nicht bloß bei denen, die das Denken der Primitiven erforschten, sondern auch bei den Psychologen der Freudschen Schule und bei den Gebildeten im Allgemeinen Aufmerksamkeit erregten, hatte ein Schweizer Gelehrter ein Bild der Urgeschichte entworfen, das mit allen geläufigen Vorstellungen aufräumte, die sich das 19. Jahrhundert über die Ursprünge der Gesellschaft und der Religion machte. Dieses Bild, indem die irrationalen Kräfte in ihrer metaphysischen und rechtspolitischen Bedeutung hervorgehoben waren, sollte bald ein hervorragendes Interesse bei den Theoretikern des Faschismus finden. Aber es sollte gleichermaßen die Aufmerksamkeit marxistischer Denker erregen, weil es die Ahnung einer kommunistischen Gesellschaft im Morgengrauen der Geschichte vermittelte. So ist Bachofen, der während seines ganzen Lebens bla 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 als Gelehrter von zweifelhaften Rang galt, im letzten Jahrzehnt ein Interesse zuteil worden, das die prophetische Seite seines Werkes ans Licht gehoben hat. Gleich einem Vulkan, dessen mächtiger Kegel unterirdische Kräfte ahnen lässt, die in den Schlaf zurückgesunken scheinen, so erschien dieses Werk während des halben Jahrhunderts als ein erhabenes und düsteres Massiv, bis eine unvorhergesehene Manifestation der Kräfte, die es erzeugt hatten, plötzlich die Erscheinung veränderte und von neuem die Blicke auf den seltsamen Gipfel lenkte. Also da sieht man schon, der ist sehr, sehr begeistert. Und er konstatiert eben auch ganz lakonisch, und ich glaube, das wäre eben im späten 19. Jahrhundert noch gar nicht so ohne weiteres möglich gewesen, Bachofen hat aus den Quellen der Romantik geschöpft. Und dann geht er eben nochmal ein, dann geht er ausdrücklich nochmal ein auf die Bedeutung von Klages für diese, und das ist das, was das für den Benjamin eigentlich so interessant macht, die Sache. Er spricht über Bachofen selbst und so weiter. Es war, da spricht er über diesen Schuler und dann sagt er, er war es auch, der Ludwig Klages, welcher in diesem Kreis verkehrt, in die Lehre Bachofens einweihte. Und mit Klages legte diese Lehre ihre Esoterik ab um ihre Rechte gegenüber der Philosophie geltend zu machen, woran Bachofen selbst nicht im Traum gedacht hätte. In seinem Buch über den kosmogonischen Eros, das ist jetzt Klages, entwirft Klages das natürliche und anthropologische System des Chtonismus, indem er die mythischen Substanzen des Lebens wieder ein... Das müssen Sie sich jetzt wirklich, da kann man sagen, ich lasse mir das auf der Zunge zergehen und Sie hören gut zu. Indem er die mythischen Substanzen des Lebens wieder einbezieht, indem er sie dem Vergessen entreißt, dem sie anheimgefallen waren, erteilt der Philosoph den Urbildern das Bürgerrecht. Jene sind, obwohl sie sich ganz auf die äußere Welt beziehen, genau von den Ideen zu unterscheiden. Denn in die Ideen mischt sich der Geist mit seinen Zweckanschauungen und Herrschaftsanmaßungen, während das Bild sich ausschließlich an die Seele wendet, welche sie sich, indem sie es rein passiv aufnimmt, mit seinem Symbolgehalt erfüllt. Die Philosophie von Klages, ganz eine Philosophie der Dürée, kennt keine schöpferische Entwicklung, und jetzt kommt die tollste Stelle, sondern einzig das Abrollen eines Traumes, dessen Phasen lediglich heimwehkranke Spiegelbilder längst vollendeter Seelen und Formen sehen. Also da kann man schon merken, dass er sich mit dem Film beschäftigt hat. Und man merkt auch sozusagen eine Einfühlung in das Denken von dem Klages, die wirklich sehr, sehr stark ist und dem wirklich gerecht wird und zugleich so ein klein bisschen einen Vorbehalt schon. Ne? Keine schöpferische Entwicklung, sondern Abrollen eines Traumes, dessen Phasen lediglich heimwehkranke Spiegelbilder längst vollendeter Seelen und Formen sind. Aber das ist natürlich was, was man Mutatis und Mutandis jetzt noch immer auf die Erzählstrategie von Rousseau zurückprojizieren kann. Das geht aus, das ist nicht denkbar ohne so eine Herkunft aus dem Rousseauistischen. Daher seine Definition, die Urbilder sind Erscheinungen vergangener Seelen. Die Erklärung, die Klages vom Chtonismus gibt, weicht von der Bachofens gerade ihrer Willkürlichkeit wegen ab, deren Tendenz sich bereits im Titel seines Hauptwerks ankündigt. Das ist dieses unsägliche Riesenbuch, der Geist als Widersacher der Seele. Ein auswegloses System übrigens, sagt Benjamin, das sich in eine drohende Prophezeiung an die Adresse der ganzen Menschheit verliert, die sich durch die Verführungen des Geistes irreleiten ließ. Allerdings muss betont werden, dass trotz ihrer bestürzenden und unheilvollen Seite diese Philosophie sich durch die Schärfe ihrer Analysen, die Tiefe ihrer Einsichten und das Niveau ihrer Beweisführung als unendlich überlegen jenem Bachofen-Verständnis gegenüber erweist, das die offiziellen Theoretiker des deutschen Faschismus in Umlauf gebracht haben. Bäumler zum Beispiel, Alfred Bäumler, erklärt, dass einzig Bachofens Metaphysik Interesse verdiene, wenn seine Forschungen zur Urgeschichte umso weniger zählten als selbst, und jetzt kommt ein Bäumler-Zitat, ein irrtumfreies Werk über die Anfänge des Menschengeschlechts zwar nichts zu berichtigen, aber auch nichts zu erkennen geben wird. Also so quasi, was so lange her ist, kann uns nicht interessieren. Das spielt an, diese letzten Bemerkungen spielen an auf die Geschichte sozusagen von Klages Verstrickung in den Nationalsozialismus. Das ist schon eine typische Sache. Das ist auch etwas, was natürlich für die Heidegger Debatte eine gewisse Bedeutung hat. Also der Klages ist, soweit ich weiß, nie der NSDAP beigetreten. Aber er hat als wirklich lange Zeit, war so quasi eine Art Chefideologe für einen bestimmten Bereich. Also eben genau für diesen Blut- und Bodenbereich. Ich habe vergessen, wie der Autor heißt, eine gute Untersuchung über diese Auseinandersetzungen zwischen Klages und Bäumler gelesen. Die Sache ist die, Klages, Heidegger, Bäumler, viele, viele andere von diesen Philosophen, die sich da kompromittiert haben, die haben sich einfach in einer völlig haltlosen Weise anzubiedern versucht und sind dann immer wieder gegenüber anderen, die sich noch besser angebiedert haben, unterlegen. Da ist es einfach nicht so drauf angekommen, ob man da zum Beispiel, also den Klages haben sie zum Beispiel dann, der war Das waren unglaubliche Auflagen, was dem seine Bücher gehabt haben. Und der war wirklich seine Art Chefideologe. Aber sie haben es geschafft, ihm eine ordentliche Professur in Berlin zu verwehren. Weil da ein anderer gesessen ist, der gesagt hat, ich bin der große Nazi. Und so war das in Wien auch. Da ist es einfach nicht darauf angekommen, was man für eine Theorie entwickelt hat, sondern wie man sich durchsetzen konnte. In Wien ist der Arnold Gehlen gesessen. Nicht deswegen, weil seine Philosophie besonders sozusagen affin war zum Nationalsozialismus. An dem seiner Philosophie ist heute noch manches brauchbar. Aber weil er einfach sozusagen dieses Machtspiel und dieses Intrigenspiel besser beherrscht war. Und das ist auch bei Heidegger so. Das Furchtbare, die haben dann natürlich alle eine aufs Dach gekriegt, wieder von einem anderen, der dieses Spiel besser gekonnt hat. Und das Schlimme ist, dass sie dann nachher diese Tatsache benutzt haben, um sich sozusagen reinzuwaschen. Dann haben sie so Sachen rausgezogen wie, na, die haben mich eh nicht wollen, und dann haben sie mir das ja auch nicht gegeben, also seid mir doch nicht so böse, deswegen war ich. Aber angebietet haben sie sich natürlich mit voller Kraft, bis sie an die Mauer angestoßen sind. Und so ist, da war Bachofen, die Interpretation Bachofens war sozusagen ein Field of Contest zwischen verschiedenen Schulen, sozusagen, die es da gegeben hat. Dieser Bäumler war ein Kantianer, der hat was gegen diesen hemmungslosen Irrationalismus und gegen dieses flackernde Dämmern und gegen solche Sachen gehabt. Verstehen Sie? Aber der hat diese Machtsache dann letztlich besser beherrscht. Also so ungefähr ab Ende der 30er Jahre war die große Karriere von dem Klages im akademischen Bereich zu Ende. Aber populär ist er geblieben bis zum Schluss. Was den Walter Benjamin betrifft, noch, also der hat unabhängig von diesem Aufsatz eine Rezension geschrieben mal über ein Buch von Karl Albrecht Bernoulli, das im Jahr 1924 erschienen ist. Das ist das große Bachofen-Buch schlechthin gewesen. Johann Jakob Bachofen und das Natursymbol hat dieses Buch geheißen. Und in dieser Rezension, die ist irgendwann, weiß nicht, in den späten 20er Jahren, glaube ich, schon erschienen, da ist auch ganz klar, dass der noch immer an gewissen Gehalten dieser Philosophie von Klages festhält. Bachofen und so weiter und so weiter. Man weiß, dass er schlecht eingeschätzt wird, dass aber demgegenüber dort immer sein Name genannt wurde, wo Soziologie, Anthropologie unbetretene Wege einzuschlagen sich anschickten. Wir begegnen ihm bei Engels, bei Weininger und neuerdings mit höchstem Nachdruck bei Ludwig Klages. Der kosmogonische Eros dieses großen Philosophen und Anthropologen ruft erstmalig mit Autorität Bachofens Gedanken auf und so weiter. Und da geht er da also wirklich sehr, sehr affirmativ auf diesen kosmogonischen Eros und auf diesen ganzen Chthonismus ein. Bernoulli, nicht auch so wie Bachofen übrigens, ein Basler, also aus dieser Bernoulli-Familie, wo es auch über die Jahrzehnte, Jahrhunderte hindurch diese großen Mathematiker gegeben hat. Also gut, das wollen wir jetzt beiseite lassen mit der kleinen Anmerkung, dass aus diesem Buch über den kosmogonischen Eros von Klages, Anfang der 20er Jahre, glaube ich, erschienen, auch Robert Musil bald nach Erscheinen sehr, sehr ausführlich exzerpiert hat. Also das waren wirklich Sachen, die hat jeder gelesen. In dem Musil-Buch von Ulrich Boss, das ist ein tolles Buch mit dem sehr hübschen Titel Männlichkeit als Eigenschaft, da wird sehr viel über die Reflexe Bachofens im Mann und Eigenschaften geschrieben. Das ist relativ neu. Ein Autor, der noch das sehr, sehr ganz stark aufnimmt, der große Wirkung auch noch in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, auch in der Hippie-Ära gehabt hat, war Robert Graves, ne? The White Goddess. Das ist so eine Fortsetzung dieser Bachofen-Fantasien. Also, wenn die Natur individualisiert wird in dieser Tradition, dann immer als weiblich. Und dazu mache ich jetzt noch so ganz schnell in den letzten 10, 15 Minuten einen kleinen Exkurs zu einem noch einmal sehr, sehr speziellen Aspekt, noch viel spezielleren Aspekt, nämlich der Wahrnehmung dieser Weiblichkeit als Schrecknis. Und als Übergang dazu nehme ich jetzt noch einmal eine Stelle aus dem Bachofen selbst über die Amazonen. In allen Traditionen tritt die innige Verbindung beider Erscheinungen des Kults und der Lebensformen deutlich hervor. Das notwendige Entsprechen der Religion und des Lebens offenbart von neuem seine ganze Bedeutung. Jene großen, von weiblichen Reiterscharen unternommenen Eroberungszüge, deren geschichtliche Grundlage durch die Möglichkeit vielfältig unbegründeter Ausspinnung nicht erschüttert wird, also dadurch, dass das in Mythen sozusagen erzählt wird, also jene großen von weiblichen Reiterscharen unternommenen Eroberungszüge stellen sich nun in einem neuen Lichte dar. Sie erscheinen vorzugsweise als kriegerische Verbreitung eines Religionssystems, führen die weibliche Begeisterung auf ihre mächtigste Quelle, die vereinte Kraft des kultischen Gedankens und der Hoffnung, mit der Herrschaft der Göttin die eigene zu befestigen, zurück. Also mit dem Banner ihrer Göttin sind die da als Reiterscharen durch die Lande gezogen und haben erobert und zeigen uns die Kulturbedeutung des Amazonentums in ihrer gewaltigsten Erscheinung. Also das ist sozusagen schon eine ganz kleine Vorahnung dafür, dass eben vor allem in der Romantik dann immer wieder sozusagen in dem Wiederverlebendigen dieser Erinnerungsbilder ja, sozusagen der Schrecken wirklicher Auseinandersetzungen, sozusagen vereinzelt männlicher Jäger und Sammler, mit den amazonischen Reiterscharen aufbricht. In der romantischen Literatur schon lange vor Bachofen vorgeprägt in dem Typus, der, könnte man jetzt sagen, also ich lese Ihnen aus einem Gedicht dann vor, das diesen Titel trägt, der Belle Dame sans Merci, oder eben der Femme Fatale. Ein Beispiel allgemeiner Art dafür, zunächst einmal, also nur so ein bisschen eine harmlosere Sache, ein Beispiel eher allgemeiner Art, wie die ganze Bilderwelt, die man im Zusammenhang mit dem Mutterrecht kennenlernt, den Kosmos der romantischen Dichtung bestimmt. Die Umkehrung, genau von wieder die Umkehrung von dem, wo der Bachofen schreibt, löst sich die Kraft von der Erde und strebt zur Sonne. Und die Wiederentdeckung dieser individuellen weiblichen Natur ist eben dann auch wieder eine Umkehrung dieser Richtung. Die Kraft verbindet, wendet sich von der Sonne weg und verbindet sich jetzt wieder mit der Erde, dem Dunklen und der Nacht. Also ich habe da mehrere, aber lese nur eine Stelle vor aus den Hymnen an die Nacht von Novalis. Aber getreu der Nacht bleibt mein geheimes Herz und ihrer Tochter der schaffenden Liebe. Kannst du mir zeigen, ein ewig treues Herz? Trägt nicht alles, was uns begeistert, die Farbe der Nacht? Sie trägt dich mütterlich und ihr verdankst du all deine Herrlichkeit. Du verflögst in dir selbst, in endlosem Raum zergingst du, so wie der Antaios dann sein letztes Hauchel nach dem endlosen Raum. Du verflögst in dir selbst, in endlosem Raum zergingst du, wenn sie dich nicht hielte, dich nicht bände, dass du warm würdest und flammend die Welt zeugtest. Wahrlich, ich war, eh du warst. Mit meinem Geschlecht schickte die Mutter mich zu bewohnen deine Welt und zu heiligen sie mit Liebe, zu geben menschlichen Sinn deinen Schöpfungen. Noch reiften sie nicht, diese göttlichen Gedanken. Also Hymnen an die Nacht, das ist ja an sich schon so eine Sache. Die Sache mit dieser Mutter, mit dieser weiblichen Gestalt, mit der Nacht, die kriegt sozusagen dann einen Turn in die Auseinandersetzung, in die gesuchte Auseinandersetzung mit dem Schrecken, in die gesuchte, das Suchen einer Ambivalenz. Und also wirklich eine der tollsten Sachen, die es da gibt, ist eben dieses Gedicht von John Keats, La Belle Dame Saint-Merci, das ist wirklich eine tolle Sache. Ich kann Ihnen das ja jetzt nicht irgendwie als Ganzes vorlesen. Also beginnen tut's mit der Strophe. Oh, what can ail thee, knight at arms, alone and palely loitering? The thatch has withered from the lake, and no birds sing. Oh, what can ail thee, knight at arms? Also du armer Ritter und so weiter. Und dann ein paar Strophen weiter. I met a lady in the meads, full beautiful, a fairest child. Her hair was long, her foot was light, and her eyes were wild. I made a garland for her head, and bracelets too, and fragrant zone. She looked at me as she did love, and made sweet moan. Und hat einen süßen Seufzer ausgelassen. Naja, hat es aufs Pferd gesetzt und ist mit ihr weiter. Und sie hat ihm dann diese, wie sagt man, Höflichkeit vergolten. She found me roots of relish, sweet and honey wild and manna dew. And sure, in language strange, she said, I love thee true. She took me to her elfin grot, and there she wept and sighed full sore, and there I shut her wild, wild eyes with kisses four. And there she lulled me asleep, and there I dreamed, oh, woe betide, the latest dream I ever dreamed on the cold hillside. I saw pale kings and princes too, pale warriors, death pale, were they all. They cried, La belle dame sans merci has thee in thrall. Jetzt bist ihr Knecht. Ne? Also so, das ist so eine etwas zahmere Variante, ist die Ihnen bekannte Ballade von Fontane, Tom der Reimer, ne? Der Reimer Thomas lag am Bach, am Kieselbach, der hatte so schottische Ballade, es muss englisch sein, nass, kalt, windig, leere Schlösser, ne? Der Reimer Thomas lag am Bach, am Kieselbach, bei Handelschloss, da sah er eine blonde Frau, die saß auf einem weißen Ort, von Löwe vertont, toll. Kennen Sie die Aufnahme mit dem Leo Schlesack? Super. Und natürlich nicht zu vergessen, die noch viel bessere mit Casey Barbarian. Also, da sah er eine blonde Frau, die saß auf einem weißen Ross. Sie saß auf einem weißen Ross, die Mähne war geflochten fein und hell, an jeder Flechte hing ein silberblankes Glöckelein. Und Tom der Reimer zog den Hut und fiel aufs Knie und so weiter und so weiter. Du bist die Himmelskönigin, du bist von dieser Erde nicht. Die blonde Frau hält an ihr Ross, ich will dir sagen, wer ich bin. Ich bin die Himmelsjungfrau nicht, ich bin die Elfenkönigin. Nimm deine Harfe und spiel und sing und lass dein bestes Lied erschallen, doch wenn du meine Lippen küsst, bist du mir 7 Jahre verfallen. Na, und dann ist er ja halt wieder verfallen. Also diese Geschichte von der, und das zieht sich durch die ganze Romantik durch. Also eine Stelle erspare ich Ihnen jetzt, das sind natürlich dann auch wirklich auf bestimmte mythologische Bilder fixiert. Also bei Shelley gibt es eine wunderbare Medusen-Story, eine wunderbare Medusa. Its horror and its beauty are divine. Ja? Upon its lips and eyelids seems to lie loveliness, like a shadow from which shine fury and lurid, struggling underneath the agonies of anguish and of death. Und dann am Schluss, this tempestuous loveliness of terror, die Lieblichkeit des Schreckens. Ne? Da gibt es dann natürlich auch noch französische Autoren, Théophile Gautier, O Cleopatra, das ist auch so eine Figur. Ne? O Cleopatra, ich verstehe jetzt, warum du am Morgen den Geliebten töten ließest, mit dem du die Nacht verbracht hattest. Erhabene Grausamkeit, die ich dir einst nicht genug verwünschen konnte. Große, wollüstige Kleopatra, wie hast du die menschliche Natur erkannt? Wie viel Tiefe liegt in dieser Barbarei? Swinburne, Algernon Swinburne, das ist sozusagen, also jetzt lese ich Ihnen nur mal eins vor, weil es schon so spät ist, aber das muss man einfach, das ist der Höhepunkt dieser ganzen Entwicklung. Da gibt es natürlich unglaublich, also gegen Ende des 19. Jahrhunderts, dann in der, was ich sage, spätestens Romantik, gibt es eine unglaubliche Hoss an Dolores-Gedichten. Ne? Reine de Dolores, die schmerzliche, die schmerzenbereitende. Hat mit dem, hat mit der Entwicklung satanistischer Tendenzen in dieser symbolistischen Literatur, beginnt schon bei Baudelaire, sehr, sehr stark zu tun. Aber das, was ich Ihnen da eben nicht vorenthalten kann, aus einem wirklich ganz tollen Buch, also Mario Bratz. Kennen Sie den Mario Bratz? Also der lebt natürlich jetzt schon einige Zeit lang nicht mehr, aber es war im 20. Jahrhundert einer der wichtigsten italienischen Intellektuellen, Anglist, Kunstsammler, Kulturhistoriker. Und dieses Buch hat ihn berühmt gemacht, aber La carne, la morte, il diavolo, nella letteratura un romantica. Deutsch ein bisschen reißerisch, Liebe, Tod und Teufel, die schwarze Romantik. Aber es ist wirklich ein tolles Buch und bahnbrechend auch in der Literaturtheorie gewesen, in einer gewissen Weise. Er hat sozusagen wirklich Zusammenhänge entdeckt, die vorher niemand so gesehen hat. Ein ganz toller Autor. Und der Höhepunkt, der bietet uns sozusagen den Höhepunkt dieser Beldam-Saint-Merci-Entwicklung an, in einem Gedicht von einem gewissen, das war ursprünglich französisch, glaube ich, von einem gewissen Gilkin, Ivan Gilkin, 1897, das Nonplusultra. Des Vamp-Typus. Das Gedicht hat auch einen fantastischen Titel schon, wo Sie diesen Dolores-Hintergrund sofort erkennen werden. Es heißt Liebe im Krankenhaus. Das ist über die Figur der Krankenschwester. O Königin der Schmerzen, die von Blut strahlt, wie ein königlicher Rubin, der rote Flammen versprüht. Die Geburtszange, welche dich in einer Spelunke zur Welt gebracht hat, muss deine Lenden mit einem obszönen Mal gezeichnet haben. In deinem Auge, wo satanischer Widerschein flackert, duckt sich der Mond unter einem Schleier von Glut, wie auf dem Grund eines lieblich blauen Himmels in duftenden Lüften spöttisch das Böse schwebt. O meine Schwester, du bist Krankenwärterin geworden, um deine Raubvogelblicke besser am widerwärtigen, grausam lustvollen Schauspiel des Fleisches weiden zu können, das sich unter dem erbarmungslosen Messer spaltet. Und so geht das weiter. Also das finde ich wirklich, das ist ja wirklich ganz, ganz, ganz eindeutig gesagt, ein wunderbarer Endpunkt sozusagen einer Sache in einer Entwicklung, die man auch als positive sehen muss. Das ist eben dieses immer ärger und skurriler und katastrophaler werden, das ist natürlich zugleich auch die positive Entwicklung dieser Strömung, die man Dekadenz nennt, in der ja auch was drinnen steckt, ein gewisses Leben. Und das ist etwas, was man, wenn man diese Spätentwicklung des romantischen Naturdenkens und Natur als weiblich denken sehen will, unbedingt dann auch meines Erachtens dazu zählen muss. Das ist was von Anfang an in einer gewissen Weise in so einer Stelle wie diese Bachofen-Imagination der Amazonen-Scharen, die da durch die Gegend reiten, drinnen gesteckt hat. Aber mit diesem Zusammenhang, mit diesem Strang machen wir jetzt Schluss. Und wechseln nächstes Mal auf einen anderen thematischen Schwerpunkt, nämlich das, was man im engeren Sinn Kulturtheorien nennen könnte und was natürlich vor allem ein Prozess ist, in dem der Begriff der Kultur philosophisches Heimatrecht sozusagen gewinnt, in dem der Begriff der Kultur und dann sozusagen in der Philosophie relevant wird und dann solche Konzepte prägen wird, wie was bei Hegel objektiver Geist heißt und diese ganzen Zusammenhänge. Also für heute, danke.